Deutschlandfunk. Der Tag.
Globalisierung hin und her. Ich möchte zum Schluss, dass die deutsche Mobilitätswirtschaft, sage ich mal, Automobilindustrie, nach wie vor wieder führend wird. Und Sie haben in der Geschichte gezeigt, dass Sie da, wo Rückstände sind, auch immer wieder aufholen können. Und da, wo Sie gut sind, müssen die anderen aufholen. Und das muss unser gemeinsames Ziel sein.
Man glaubt kaum, die Kanzlerin hat also doch noch Ziele. Sie will, dass die deutsche Autoindustrie führend bleibt, beziehungsweise sie sagt, wieder führend wird. Und auch das Wort Rückstand nimmt sie in den Mund. Die Rede hat sie übrigens im September bei der IAA in Frankfurt gehalten. Ist ja aber auch nichts Neues. Deutschland und seine Autoindustrie hinken bei einigen Zukunftsthemen hinterher. E-Mobilität zum Beispiel, die alleine schon deshalb wichtig ist, um die selbst gesteckten Klimaziele zu erreichen. Deshalb gibt es den nächsten E-Gipfel heute im Kanzleramt. Aber wie sieht sie eigentlich genau aus, die Mobilität der Zukunft? Das ist gleich ein Thema bei uns. Und das digitale Versorgungsgesetz soll in dieser Woche beschlossen werden. Doch es gibt viel Kritik daran. Stichwort Datenschutz. Ist diese Kritik berechtigt? Auch das ein Thema in der Tag im Deutschlandfunk an diesem 4. November 2019. Ich bin Philipp May. Hi. So oder so ähnlich könnte die Autozukunft klingen, zumindest nach den Vorstellungen von Hollywood-Filmmusikguru Hans Zimmer, der das Motorengeräusch für ein Konzept-E-Auto von BMW komponiert hat. Klingt, sagen wir mal, interessant, auf jeden Fall futuristisch. Aber die Gegenwart, die klingt insbesondere in Deutschland eher weiter so. Tja, Deutschland, Land der Verbrennungsmotoren. Die E-Mobilität, die kommt nicht in die Gänge, allen Zielen der Bundesregierung zum Trotz. Nur mal ein paar Zahlen. Bis 2030 müssen 10 Millionen E-Fahrzeuge auf Deutschlands Straßen unterwegs sein. Derzeit sind es gerade einmal 220.000. Ein großes Problem neben dem Preis: es gibt zu wenig Ladepunkte. Anvisiert 1 Million, derzeit gerade mal 21.000. Da will die Bundesregierung jetzt nachschärfen. Der nächste E-Gipfel im Bundeskanzleramt heute Abend mit der Autoindustrie, die Druck macht, die Ladesäuleninfrastruktur weiter ausbauen zu lassen. Doch ich frage mich, wie sollte nachhaltige Mobilität grundsätzlich aussehen? Mit einem Wechsel hin einfach nur von Verbrennern zu E-Autos ist es ja wahrscheinlich nicht getan. Mit solchen Fragen beschäftigt sich Professor Stefan Rammler. Er ist Mobilitäts- und Verkehrsforscher und wissenschaftlicher Direktor des Instituts für Zukunftsstudien und Technologiebewertung in Berlin. Ihn habe ich einfach mal angerufen. Guten Tag, Herr Rammler.
Ja, guten Tag.
Herr Rammler, als Mann, der die Mobilitätskonzepte der Zukunft erforscht, nehme ich jetzt einfach mal an, Sie haben bestimmt längst ein E-Auto in der Garage stehen.
Habe ich. Seit 2015 habe ich ein E-Auto oder 16 und ich habe auch ein Pedelec, also ein Elektrofahrrad. Ja klar, weil man, wenn man darüber spricht, es sicherlich auch selber ausprobieren muss.
Und dennoch sind Sie immer noch Ihrer Zeit voraus. Sprich, den Massenmarkt hat die E-Mobilität noch nicht so wirklich erobert, gerade in Deutschland. Woran liegt das?
Wundert Sie jetzt vielleicht, dass ein Zukunftsforscher sagt, um diese Frage zu beantworten, müssen wir erstmal in die Vergangenheit schauen. Zukunft geht nicht zu begreifen und auch nicht zu prognostizieren, wenn man sie überhaupt prognostizieren kann. Man kann womöglich nur klug oder weniger klug über zukünftige Entwicklung spekulieren, aber auch das kann man nur gut tun, wenn man über die Vergangenheit Bescheid weiß. Und wir müssen für eine Antwort auf diese Frage in die Geschichte der Verkehrssysteme und vor allen Dingen in die Geschichte der Automobilität schauen. Und da ist es nun so, dass wir quasi fast 100 Jahre, über 100 Jahre ein technisches Leitbild optimieren, technologisch optimieren. Und dieses technische Leitbild ist zu einem kulturellen Mobilitätsleitbild geworden.
Der Verbrenner.
Das verbrennungsmotorische Fahrzeug im Privatbesitz, was selber gesteuert wird. Das sind also drei funktionale Aspekte, die heute für das technische Leitbild des modernen Automobils nach wie vor relevant und dominant sind. Und das Elektroauto widerspricht nun zumindest in einem wichtigen Bereich diesem Leitbildcharakter, nämlich dem Antriebprinzip, dem fossilen Antrieb. Eng damit verbunden mit dem fossilen Antrieb sind große Reichweiten und eine gewisse universelle Einsetzbarkeit. Und die aktuelle Debatte krankt, glaube ich, aus Kundenperspektive in weiten Teilen daran, dass die Menschen, die gewohnt sind, vor dem Hintergrund eines 100-jährigen soziotechnischen Verknüpfungsprozesses dieser Gesellschaft mit dieser Form von privater fossiler Automobilität, dass sie sich in keiner Weise vorstellen können, dass andere technische Alternativen genauso valide und gut ihre Bedürfnisse
erfüllen. Das heißt, die Leute, die wollen schlicht und ergreifend im Zweifel 5000 Kilometer in eine Richtung geradeaus fahren können. Zum Beispiel, was weiß ich, von Hamburg nach Barcelona, ohne sich Gedanken darüber machen zu müssen. Irgendwann geht mir der Saft aus sozusagen.
Naja, 5000 Kilometer jetzt nicht unbedingt. Auch nach Barcelona fährt mit dem Verbrenner, muss man zwischendurch auch mal tanken.
Aber man kann halt überall tanken.
Es geht um die Passfähigkeit von Produktnutzen, von Infrastrukturen, von Kosten, aber eben auch von eingeübten, routinisierten und gewohnten Handlungsabläufen, von Bequemlichkeitsvorstellungen, von Privatheit. All das ist eng mit der modernen Gesellschaft verknüpft, mit den Anforderungen der Babyboomer-Generation, die mit dem Automobil im Kopf groß geworden ist. Wir haben unsere Städte und unsere ländlichen Regionen mit dem Auto im Kopf umgestaltet. Heute kann man ohne ein Auto mit fossilem Antrieb in diesem Land eben nur weniger gut unterwegs sein, mobil sein. Und das ist natürlich der Hintergrund. Historisch betrachtet hat sich das so entwickelt. Heute sind wir an einem historischen Punkt, wo wir begreifen müssen, dass das keine gute Idee mehr ist, für 80 Millionen Menschen 46 Millionen verbrennungsmotorische Fahrzeuge vorzuhalten, dass das den Fragen der Nachhaltigkeit und der globalen Gerechtigkeit widerspricht. Aber nur das zu sehen und zu erkennen, heißt nicht, dass wir es von heute auf morgen ändern können, weil soziale Systeme eben sich mit ihren Infrastrukturen und Infrastruktursystemen nur langsam entwickeln. Und deswegen braucht die Elektromobilität, wenn wir sie für eine gute Idee halten, politische Rahmung, politische Steuerung, damit etwas schneller sich entwickelt.
Sprich, Sie sagen, die Menschen mit ihrem soziokulturellen Hintergrund müssen im Prinzip sachte umerzogen werden und gleichzeitig die Städte umgestaltet werden müssen dafür.
Ich finde das Wort umerziehen nicht besonders intelligent oder klug. Ich finde auch forcieren.
Aber so ist es doch.
Nicht gut. Nein, es geht darum, erstmal so ähnlich wie das vor 100 Jahren begonnen hat mit dem verbrennungsmotorischen Fahrzeug. Deswegen gehe ich immer wieder in die Geschichte. Das war ja auch in dem Sinne keine Umerziehung, sondern es war die Erweiterung eines technologischen Möglichkeitsraums, eines ökonomischen auch, und die Menschen haben es angenommen und haben ihre Lebensformen mit dieser Technologie, die damals zuhanden war, gestaltet. Es war dann irgendwann auch ein politisches Programm, die autogerechte Stadt zu bauen, die autogerechte Nation zu bauen, und auf diese Art und Weise sind wir in die Abhängigkeiten reingekommen, die wir heute haben, und da ist eben das Zwingen keine so richtig gute und das Umerziehen keine richtig gute Idee in einer freiheitlichen Gesellschaft, sondern wir müssen das ein bisschen intelligenter machen als Politik. Wir müssen erstmal Angebotsalternativen so ausbauen, dass das Elektroauto, was gewisse technologische Variation zum verbrennungsmotorischen Fahrzeug aufweist, für die meisten Nutzer konvenient und sicher nutzbar ist. Das heißt, wir brauchen Infrastrukturen, die größere Reichweiten zulassen, damit ich öfter mal tanken kann.
Die Ladepunkte.
Infrastrukturen müssen gebaut werden, natürlich Ladepunkte. Also wenn ich keine Infrastrukturen habe, kann ich nicht erwarten, dass Konsumenten in großen Mengen beginnen, ihr Fahrzeug zu wechseln oder die Mobilitätsform zu wechseln, wenn das System, was sie da nutzen sollen, funktional schlechter ist als das, was sie gerade haben.
Mhm. Okay.
Und da ist dann Politik gefragt. Es ist eben nicht das Zwingen erstmal, sondern das Schaffen von Infrastrukturen, die es überhaupt erstmal möglich machen, die Alternativen zu nutzen. Und dann, wenn sie das ausgebaut haben, wenn sie die Alternativen geschaffen haben, wenn es nutzbar ist, dann bin ich auch der Meinung, muss man anfangen zu regulieren in der Hinsicht, dass man das Alte, was man nicht mehr haben will oder haben kann, aus sozusagen übergeordneten wissenschaftlichen Begründungen, was den Klimawandel angeht und so weiter, muss man anfangen, das zu regulieren, muss Subventionen abbauen für das Alte. Also da muss man eine kluge Politik betreiben, die das Neue nach vorne bringt, attraktiv macht, ökonomisch, aber auch über Gesetze regulativ so einbindet, dass es erfolgreich sein kann.
Okay, jetzt haben wir ganz viele Ladepunkte und die Menschen sind in der Lage, im Prinzip relativ problemlos ihr Elektroauto schnell aufzuladen und damit weiterzufahren. Ist es damit getan? Ist es am Ende dann doch so, dass die E-Mobilität 1:1 dann einfach den Verbrennungsmotor ersetzen kann und wir sind aller Sorgen ledig?
Nee, das ist ja das Komplizierte an der Debatte. Also ich bin ja auf eine gewisse Art und Weise schon froh, dass die Debatte sich seit 2007, 2006 sogar schon früher, als die eigentlich öffentlich so bekannt wurde, führe und auch im Institut mich damit beschäftige, dass wir mit dieser Debatte überhaupt mal vorankommen. Jetzt ist das neue Leitbild, ein Leitbild, was sich aus dem alten, was ich gerade beschrieben habe, mehr oder minder genealogisch entwickelt hat. Das heißt, aus der Fahrtabhängigkeit der alten Bedürfnisse heraus haben wir Anforderungen an die Elektromobilität gestellt, die irre sind in meinen Augen. Wir wollen, dass diese Fahrzeuge große Reichweiten haben, 1000 Kilometer.
Da sind wir wieder beim Beispiel von Hamburg nach Barcelona.
Sozusagen. Ja, na klar. Ja. Das sind sozusagen die alten Nutzungsanforderungen, aber auch die technologischen Leitbilder, die auch in der Autoindustrie und auch in den Köpfen der Konsumenten noch eine Rolle spielen. Also große Reichweiten, dann womöglich auch im Privatbesitz die Fahrzeuge zu nutzen. Das endet dann bei einem beim automobilen Leitbild, wo eigentlich nur der Antrieb ausgetauscht worden ist, aber all die anderen Fragen nicht adressiert worden sind. Und das ist ein Problem, weil wenn Sie 46 Millionen verbrennungsmotorische Fahrzeuge, 46 Millionen elektromotorische ausgetauscht haben, haben Sie womöglich aus einer ökologischen Perspektive nichts gekonnt, sondern die Probleme nur größer gemacht, weil diese Fahrzeuge sind natürlich auch ressourcenintensiv, es sind geopolitisch kritische Ressourcen, es sind viele digitale Ressourcen da drin, weil Elektroautos der Zukunft, gerade wenn wir sie gut laden wollen, intelligent laden wollen, wenn wir sie in intelligente Flottenkonzepte einbinden wollen, in telematische Konzepte, dann sind sie digitalisiert und dann sind sie erst recht vom ökologischen Fußabdruck her noch kritischer als die heutigen verbrennungsmotorischen Fahrzeuge. Das heißt, und das ist etwas, was ich zumindest wissenschaftlich schon seit 2008 formuliere und einfordere, Elektromobilität macht nur Sinn als Systeminnovation, will heißen, wir sollten auch versuchen, den Besitz und die Nutzung der Fahrzeuge voneinander zu entkoppeln, weil das ist der Einstieg in die flottenbasierte Sharing Mobility, die in urbanen Regionen jetzt besonders gut funktionieren kann, weil die Dichte dort anders ist, aber in ländlichen im Grunde auch gut funktionieren kann, mit ein Stück weit anderen infrastrukturellen Voraussetzungen. Diese Sharing Economy im Bereich der Mobilität, also flottenbasierte Autobausteine, die als Ridesharing-Angebot oder als Carsharing vermarktet werden, wo ich also nur den Produktnutzen für eine Nutzungseinheit zahle und nicht das ganze Fahrzeug. Das mit der Elektromobilität zu verkoppeln, wäre, glaube ich, der richtige Weg, weil wir damit sehr viel weniger Fahrzeugen, absolut weniger Fahrzeugen, die sehr nutzungseffizient in den Einsatz gebracht werden, in Kombination mit den kollektiven Verkehrsträgern gut vernetzt, im Grunde ein sehr funktional äquivalentes Verkehrssystem zum heutigen Automobil aufbauen können. Und das wäre mein Modell der Zukunft. Also weniger Fahrzeuge, sehr viel intensiver genutzt. Dann ist der ökologische Rucksack dieser Elektrofahrzeuge auch energetisch und auch ressourcenseitig schneller amortisiert. Und dann wird da, glaube ich, eine intelligentere Sache draus. Das Ganze muss dann auch noch hinterlegt werden mit einer kreislaufökonomischen Einbindung. Das heißt, die Ressourcen, die ich in die Batterie, in die Elektromotoren, in die Digitaltechnologie der Fahrzeuge reinstecke, sollte am Ende auch zu 100% möglichst maximal wieder rausgenommen werden, um den Beginn eines neuen Produktlebenszyklus gesteckt zu werden. Also Kreislaufökonomie plus Sharing Economy sind meine begleitenden Forderungen für die Elektromobilitätssysteminnovation für die Zukunft.
Herr Ramler, habe ich verstanden? Jetzt, was ich mich natürlich frage, wie finden das die deutschen Autobauer, die davon leben, so viele Autos wie möglich zu verkaufen? Volkswagen zum Beispiel, die setzen ja jetzt auch voll auf E-Mobilität. Volkswagen baut in Zwickau ein ganzes Werk um für die Massenproduktion eines E-Autos. Das widerspricht ja im Prinzip dann schon wieder Ihrem Ansatz.
Nee, natürlich haben die mit dem Ansatz nicht viel am Hut. Ich bin ja schon froh, dass diese großen Unternehmen sich überhaupt jetzt in Richtung Elektromobilität bewegen, aus ganz anderen Zwängen heraus als die der Frage der Nachhaltigkeit. Im Grunde glaube ich, was jetzt sozusagen eine leichte Prognose jetzt mal für die Zukunft angeht, haben die Autobauer ein geringeres Problem damit, weil die Wertschöpfung womöglich mit Fahrzeugen, die sie für teuer Geld sehr wertig bauen, die dann länger am Leben sind, die einen längeren Lebenszyklus haben, die sie dann teurer verkaufen können oder selber dann, wenn sie sich vielleicht in Teilen ihres Produktportfolios auch zum Mobilitätsdienstleistungsunternehmen wandeln können, dann nicht nur die Fahrzeuge produzieren, sondern auch in eigenen Flottenkonzepten als Dienstleistung anbieten. Die Wertschöpfung an sich, die Autounternehmen am Mobilitätsmarkt abgreifen können, könnte womöglich nicht sehr viel geringer sein als heute. Es könnte aber sein, und es wird ganz sicher so sein, dass sie diese Wertschöpfung und sehr viel weniger Beschäftigung erzeugen. Und das ist dann weniger ein Problem der Unternehmen oder der Shareholder, sondern der Betriebsräte und der Gewerkschaften, die in diesen Unternehmen natürlich auch den Teil der Arbeit darstellen. Die Unternehmen selber, glaube ich, haben mit Blick auf die Wertschöpfungspotenziale, die im Bereich der Mobilitätsdienstleistungswirtschaft reinzuholen sind, weniger Sorgen als die Gewerkschaften.
Also es werden deutlich weniger Arbeitnehmer gebraucht, das ist Ihre Prognose. Wo findet dann genau die Wertschöpfung statt?
Naja, wenn wir jetzt von der Elektromobilität weitergehen in Richtung Mobilitätsdienstleistung, da findet sie statt in dem Anbieten von Mobilitätsdienstleistungen, so wie Uber das macht oder andere Ride-Sharing, Carsharing-Firmen. Ja,
Car2Go bzw.
unterschiedliche Varianten. Es gibt die Variante, dass die Autobauer der Zukunft drei verschiedene Wege gehen können. Sie können reine Produktbauer sein, Blechbieger bleiben. Das wird wahrscheinlich der Weg sein, den man für Fiat und Chrysler lange Jahre erwartet hat, also White-Label-Produkthersteller, deren Fahrzeuge dann von solchen Anbietern wie Uber oder anderen gemakelt werden, die dann die Plattform anbieten. Dann gibt es die Variante, wo sie einen integrierten Konzern haben, der alles macht, der baut selber, der geht auch in Richtung Elektromobilität, der makelt das selber und bietet das im Flottenbetrieb an. Das sind dann die Mobilitätsdienstleistungsunternehmen. Ja. Und dann haben sie die reinen Mobilitätsdienstleister. Ich glaube nicht, dass die deutsche Autoindustrie, dass es da eine Firma gibt, die völlig von der Produktion weggeht, rein auf das Makeln. Aber die Tochterfirmen, die da jetzt gerade entstehen, das wird es immer geben. Da gehen sie auch den richtigen Weg, wie ich glaube. Also die drei Szenarien stehen im Raum, was die betrieblich-organisatorische Transformation der Unternehmen angeht. Ich glaube, dass die deutsche Autoindustrie sehr gut beraten ist, weiterhin Produkte, kluge, werthaltige, intelligente Produkte zu bauen. Das kann die deutsche Autoindustrie sehr gut nach wie vor. Die ist produktionstechnologisch sehr, sehr gut. Das muss man auch mal ein Lob aussprechen. Das, was Volkswagen jetzt in sehr kurzer Zeit geschafft hat, produktionsseitig, produktionstechnologisch, ist richtig ein richtiger Schritt, ein richtig großer Erfolg, den sie da geschaffen haben. Da reden wir in der Öffentlichkeit auch viel zu wenig drüber, was das für die Unternehmen bedeutet, die Produktionstechnologien einfach mal von heute auf morgen auszutauschen. Also da haben sie viel gekonnt und ich denke mal, dass sie in Zukunft gut beraten sind, jetzt die Mobilitätsdienstleistungsseite weiter auszubauen und eine eigene europäische Variante zu entwickeln, Elektromobilität plus Sharing Economy plus einer klugen digitaltechnischen Einbindung, was KI angeht und Vernetzung angeht, dann sind wir in Europa, auch die deutsche Autoindustrie ist dann gut unterwegs.
Herr Ramler, das war ein interessanter Blick in die Zukunft. Vielen Dank.
Ja, ich danke Ihnen.
Digitale Versorgungsgesetz hört sich schon mal gut an. Nicht ganz so geschmeidig wie das gute Kita-Gesetz oder starke Familiengesetz aus dem Hause Giffey, aber zumindest besser als, sagen wir mal, Datenschutz-Grundverordnung. Also digitale Versorgungsgesetz aus dem Hause Spahn, dem Gesundheitsministerium, das in dieser Woche vom Bundestag verabschiedet werden soll. Worum geht's da? Patientinnen und Patienten soll möglich gemacht werden, Gesundheits-Apps zum Beispiel auf Rezept zu erhalten, Online-Sprechstunden zu nutzen und auf das Datennetz im Gesundheitswesen zuzugreifen, bis hin zur lange erwarteten elektronischen Patientenakte. Allerdings sieht das Gesetz auch vor, dass die Daten der 73 Millionen gesetzlich Versicherten künftig an die Forschung weitergeleitet werden sollen und das ohne ihr Einverständnis einzuholen. Und deswegen regt sich jetzt viel Kritik an dem Gesetz. Heute Morgen zum Beispiel bei uns im Deutschlandfunk Maria Klein-Schmeink, die gesundheitspolitische Sprecherin von Bündnis 90 Die Grünen.
Wenn es um Versichertendaten und Klardaten geht mit der Versichertennummer, gibt es ja eine unmittelbare Rückverfolgung auf den Versicherten. Und da geht es um Krankendaten, das heißt, es geht um meine Behandlungsdaten. Das sind äußerst sensible Daten, die nicht auch nur ansatzweise in die Gefahr kommen dürfen, dass sie von irgendwem gehackt werden könnten oder irgendwie anderweitig missbraucht werden könnten.
Also steht die Frage im Raum, ist dieses digitale Versorgungsgesetz ein ganz großer Wurf für die zeitgemäße Patientenversorgung oder doch eher der ganz große Dammbruch beim Datenschutz? Deswegen habe ich mir jetzt Expertise ins Studio geholt, Stefan Römermann aus unserer Verbraucherredaktion. Hallo Stefan.
Hallo.
Was hältst du von dem Gesetz?
Also grundsätzlich sind da eine Menge guter Ideen drin. Also etwas mehr Digitalisierung tut unserem Gesundheitswesen sicherlich gut. Also ja, wenn ich mal überlege, alleine, dass ich wegen einer kleinen Behandlung irgendwie zum Arzt gehen muss, wenn ich eine Erkältung habe und mir ein ordentliches Rezept holen will, ein ordentliches Medikament haben will, muss ich zum Arzt gehen, muss es mir verschreiben lassen, muss dann dieses Papierrezept zum Arzt bringen. Das geht auch einfacher. Und in dem Gesetz ist beispielsweise auch vorgesehen, dass halt Telemedizin, sprich Videosprechstunden und ähnliches vereinfacht werden soll und dass insgesamt die digitale Vernetzung zunehmen soll im Gesundheitswesen, das also schon mal ein guter Gedanke. Und grundsätzlich ist es auch durchaus ein guter Gedanke, dass diese Patientendaten, die vorliegen über Diagnosen und so weiter, dass die für die Forschung nutzbar gemacht werden sollen. Die liegen ja bisher schon bei den Krankenkassen vor, werden eigentlich nur für die Abrechnung benutzt. Und zukünftig sollen die dann eben tatsächlich für die Forschung nutzbar sein, aber eben nicht der Forscher bekommt den kompletten Datensatz, sondern das wird an eine zentrale Forschungsstelle geschickt und Forscher können dann dort beantragen, dass sie auf diese Daten zugreifen können und können dann beispielsweise schauen, ob irgendwelche Medikamente Nebenwirkungen haben. Das lässt sich damit besser überprüfen.
Also das klingt ja erstmal relativ positiv, ich bin jetzt fast überrascht. Normalerweise unsere Verbraucherschutzredaktion, die...
Wir halten den Datenschutz hoch.
Das ist definitiv den Datenschutz hoch. Wo ist denn jetzt das Problem? Sie hat ja gesagt, wir haben es gerade gehört, Maria Klein-Schmeink von den Grünen sagt, die Daten von 73 Millionen Deutschen ohne Einwilligung weitergegeben. Ist das jetzt ein Problem?
Das ist durchaus ein Problem, wenn auch nicht ganz so, wie sie das jetzt geschildert hat, weil es ist tatsächlich nicht so, dass diese Daten so weitergegeben werden sollen mit allen Daten, mit dem Klarnamen, mit der Versicherungsnummer und so weiter, sondern die werden anonym weitergegeben. Aber insgesamt sind natürlich Gesundheitsdaten extrem sensible Daten. Ich meine, man muss sich das ja auch nur mal überlegen. Ich meine, die meisten von uns sagen ja gerne irgendwie, ich habe ja nichts zu verbergen. Ja? Und das mag vielleicht sein, wenn ich irgendwie eine Erkältung habe und zum Arzt gehe, naja, ob das jetzt irgendwie mein Nachbar mitkriegt, das ist dann auch egal. Aber bei anderen Diagnosen, wenn ich beispielsweise psychische Erkrankungen habe oder eine Geschlechtskrankheit, dann möchte ich sicherlich nicht, dass das allgemein bekannt wird. Und deswegen steht ja auch beispielsweise auf diesem gelben Schein, den man kriegt, wenn man sich krank melden möchte, da kriegt man ja einen Abschnitt, der dann an den Arbeitgeber geht. Und da steht die Diagnose auch aus gutem Grund nicht mit drauf. Und diese Daten, sie liegen halt bisher vor und sie zur Forschung zu nutzen, eigentlich eine gute Idee. Aber das Problem ist halt, dass man nicht widersprechen kann dabei.
Aber ist denn wirklich, so wie du das jetzt schilderst, scheint die Gefahr, dass da wirklich dann am Ende Schindluder mit getrieben wird, eher klein zu sein? Aber sie ist da, diese Gefahr?
Die Möglichkeit besteht durchaus. Also vielleicht sollten wir das noch mal ein bisschen auseinandernehmen. Ja. Es ist durchaus so, diese Daten werden eben nicht so übermittelt, wie sie jetzt sind, sondern man bekommt ein Pseudonym übermittelt. Und
Pseudonym übermittelt, das heißt, das ist dann nicht der Patient Philipp May, sondern der Patient Harry Hirsch.
Harry Hirsch oder in dem Fall vermutlich eher eine lange Nummer, die niemand so richtig nachvollziehen kann. Mhm. Und die ist diesem Datensatz zugeordnet. Es wäre schöner, wenn es alles ganz anonym wäre. Das heißt, man hat vielleicht die Daten. Hier bei Arzt XY gibt es 15 Fälle von, Depression oder 20 Fälle von Erkältung.
Und dann nur noch Geschlecht, Quartal, Alter und das war's.
Geschlecht und Alter und das war's. Aber es ist tatsächlich bei diesen Fällen so, dass wir eine komplette Krankheitsgeschichte haben, die übermittelt wird. Also es wird tatsächlich zu jedem Menschen quasi eine Nummer angelegt und die soll auch über die ganze Zeit gleich bleiben, damit man eben auch Zusammenhänge nachvollziehen kann.
Das ist der Unterschied. Es wurde nämlich die ganze Zeit gesprochen davon, dass diese Daten pseudonymisiert werden.
Genau.
Und nicht anonymisiert. Ist das der Unterschied sozusagen?
Genau, das ist der Unterschied, dass ich eben tatsächlich eine einheitliche Kennzahl oder etwas habe, mit dem ich dann diese Datensätze durchsuchbar mache und aber auch den einzelnen Patienten wieder unterscheiden kann. Das ist nicht, wie gesagt, der Name, da steht dann nicht Stefan Römermann oder Philipp May, da steht da, wie gesagt, diese Nummer. Und das ist im ersten Moment, klingt das genauso wie, das ist ja anonymisiert. Aber das ist es eben nicht, denn diese Daten lassen sich eben auch wieder zurückverfolgen unter Umständen. Man braucht nur diese Daten mit anderen Daten zu verknüpfen.
Gäbe es einen Mittelweg?
Ja, also es kommt halt letztlich darauf an, wie genau man diese Daten pseudonymisiert. Das heißt, wie genau sind die Daten, die ich eigentlich weitergebe, ist da drin absehbar beispielsweise, bei welcher Apotheke genau habe ich Medikament XY gekauft, an welchem Tag, vielleicht sogar zu welcher Uhrzeit, oder steht da nur, das Medikament wurde in Bonn gekauft. Dann lässt es sich schon deutlich weniger nachvollziehen. Beispielsweise, wenn ich irgendwelche Kontodaten habe und sehe, an den 3 Tagen hat Philipp May bei einer Apotheke den und den Betrag bezahlt. dann könnte man das schwieriger zurückverfolgen, als wenn ich exakt die gleiche Apotheke und so weiter habe. Dann kann man diese Daten sehr gut einander zuordnen.
Mhm. Aber für die Wissenschaft ist es tatsächlich sinnvoll, dass es diese Daten gibt. Also das macht schon im Sinne von Forschung und auch Krankheitserforschung Sinn.
Das macht auf jeden Fall Sinn. Man kann beispielsweise anhand dieser Daten schauen, da macht es die Masse. Da kann man dann in diese Befunde reinschauen. Wenn ich 100.000 Patienten habe, die Medikament XY bekommen haben, Aspirin oder vielleicht irgendwie ein neueres Medikament, was vielleicht noch nicht so gut erforscht ist. Und dann sehe ich bei diesen 100.000 Menschen, dass auffällig häufig eine bestimmte Krankheit auftritt. Dann kann ich daraus schlussfolgern, dass da Nebenwirkungen auftreten. Und das ist halt im normalen Alltag, im Gesundheitsalltag fällt sowas häufig nicht auf. Aha. Für Mediziner sind ansonsten solche Studien mit großen Mengen an Daten extrem aufwendig zu machen. Es gibt da diese Kohortenstudien, die sind so quasi das Nonplusultra in der medizinischen Forschung, wenn man halt gerade auch Nebenwirkungen in großem Stil erforschen will. Und da braucht man möglichst viele Daten von möglichst vielen Menschen und die würde man hier bekommen. Sie liegen ja schon vor. Mhm. Aber das Problem ist halt, es sind halt auch extrem heikle Daten.
Ja, gut, jetzt haben wir den Nutzen, hast du den Nutzen gut hervorgehoben. Du hast auch schon angedeutet, es sind heikle Daten. Kannst du mal genau den Gegenpol aufmachen? Was wäre denn tatsächlich so ein richtiges Horrorszenario, was passieren könnte?
Das Horrorszenario ist für mich wirklich, dass diese gesamte Datenbank mit allen sensiblen Daten kopiert wird, vielleicht eben nicht mit den Namen der Patienten, sondern eben pseudonymisiert. Aber wie gesagt, es ist durchaus möglich, diese Daten dann wieder zuzuordnen. Also Cyberkriminelle haben diese Datenbank erbeutet und gehen dann die Datensätze durch, gleichen sie ab mit Daten, die sie beispielsweise im Online-Banking ergaunert haben, mhm, und schauen dann vielleicht zuerst nach Leuten, die vielleicht
HIV-positiv sind,
die da bestimmte Medikamente bekommen, die vielleicht Sexualkrankheiten haben und versuchen, die zu erpressen. Mhm. Das ist ja durchaus was, das ist vielen Menschen peinlich. Man könnte beispielsweise an Politiker herantreten. Wäre vielleicht auch für Geheimdienste interessant. Ich will da niemanden auf Ideen bringen. Ja. Aber das wären durchaus Dinge, die dann ein Erpressungspotenzial hätten. Und das muss man so weit wie möglich verhindern und da eben die Daten so stark wie möglich pseudonymisieren. Und das ist ein Austarieren zwischen beiden Polen.
Okay. Ich weiß, du kommentierst es heute auch noch, das Gesetz. Deswegen frage ich dich jetzt mal, du wirst eine Meinung haben, eine ganz klare. Wenn du fraktionsloser Bundestagsabgeordneter wärst, fiese Frage, aber ich frage dich trotzdem. Würdest du den Daumen heben, beziehungsweise die Hand heben? Würdest du mit Ja abstimmen? Würdest du das Gesetz durchwinken?
Also so wie das Gesetz ist jetzt, würde ich ihm nicht zustimmen. Aber es geht ja selten ein Gesetz so aus dem Bundestag raus, wie es reingekommen ist. Also ich denke, da kann man durchaus noch an einigen Stellen nachbessern. Und ich hoffe, dass das noch passiert.
Also Herr Spahn, bitte noch ein wenig nacharbeiten, sagt Stefan Römermann. Vielen Dank, Stefan.
Ja, sehr gerne.
Danke fürs Zuhören für heute. Wenn Sie das Bedürfnis haben, uns zu schreiben, dann gerne hierhin, dertag@deutschlandfunk.de. Wir freuen uns immer über Post. Ich bin Philipp May. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Tschüss.